So, ich darf Sie begrüßen zu dieser Ringvorlesung heute, 18. November, von der Kirchenkrise in die Gotteskrise. Dass ich hier stehe, ist kein freiwilliges Unternehmen, sondern eines, das sich im Zug der Planungen ergeben hat. Wir hatten in der Planung der Ringvorlesung drei Blöcke uns zusammengedacht. Einen ersten, den wir mit dem Männerforscher Lena abgeschlossen haben, einen zweiten, der dann die kirchliche Verantwortung beschreibt. Damit hat das letzte Mal Kardinal Schönborn begonnen. Und wir hätten in diesem zeitlichen Umkreis auch an Bischof Wilmer gedacht, der sich Ende 2018 relativ kurz nach seiner Ernennung zum Bischof in der Frage des Missbrauchs sehr deutlich zu Wort gemeldet hat, etwa mit dem Satz im Kölner Stadtanzeiger: Ich glaube, der Missbrauch von Macht steckt in der DNA der Kirche. Das war eine wichtige Ansage, die uns auf die Idee gebracht hat, ihn einzuladen. Ich habe ihn auch entsprechend angeschrieben. Es ist dann zwei Wochen später eine Antwort von seiner Sekretärin gekommen, dass aufgrund des Übermaßes an Terminen es dem Bischof nicht möglich sei, zuzusagen, er mich aber trotzdem gesegnet hat. Ich habe den Segen dann ganz gern zurückgegeben angesichts des Übermaßes von Terminen und habe dann später irgendwie nochmals eine Meldung von ihm gelesen, die mich dann doch einigermaßen beruhigt hat, weil er auf die Frage nochmals angesprochen des Missbrauchs so reagiert hat, dass er gemeint hat, statt der Abschaffung der Ehelosigkeit von Priestern seien verschärfte Aufnahmekriterien zum Priesteramt und eine reformierte Ausbildung notwendig. Das waren Sätze, die man durchaus schon kannte, die keinen besonderen Neuigkeitswert hatten. Wenn ich hier stehe, dann bar jeder kirchlich-institutionellen Anbindung. Ich bin weder Kommunionsspender noch Gottesfeierleiter, bin kein Diakon, kein Oblate. Als Organist praktiziere ich nur privat, weil ich den manchmal ohne dies schütteren Gemeindegesang nicht umbringen möchte. Zum Ministranten bin ich zu alt, zum Mesner zu jung und zur Pastoralassistentin völlig ungeeignet. Das, was ich bisher gemacht habe, sind 40 Jahre Theologiestudium und begleitet jetzt auch in neuerer Zeit, was mich da gewissermaßen in die Situation bringt, hier auch etwas zu sagen, ist das Ganze dadurch, dass ich selbst in den Jahren 1972, September bis Dezember 1974 einem Missbrauchstäter ausgeliefert war. Das hat mich mit dieser Thematik verbunden. Die Dinge sind dann nochmals relevant und virulent geworden, als ziemlich genau 40 Jahre nach den Ereignissen mich der damalige Hilfserzieher angeschrieben hat. Er möchte sich mit mir treffen, weil er an mich so gute Erinnerungen hatte. Das hat dann irgendwie bei mir zu einer Reaktion geführt, die sich auch schriftlich geäußert hat, die mich dann eben neuerdings und unerwartet mit dieser Thematik verbunden hat. Was ich heute machen möchte, ruht irgendwie auf dem auf. Es geht heute nicht so sehr um die Frage der kirchlichen Steuerungen, der kirchlichen Reformen, wie man das denkt, auch nicht um die Frage einer erneuten Priesterausbildung, Zölibat oder ähnliches, sondern es geht um einen Zusammenhang, der mich theologisch angesprungen hat und seit Jahren beschäftigt, nämlich die Frage, was es in den Missbrauchsgeschichten und vor allem in ihren Effekten, in ihren langfristigen Effekten auf sich hat, wenn man daran denkt, dass das in einer kirchlichen Institution geschehen ist, die doch als ihren Grundsatz den Glauben an einen rettenden, begleitenden und erlösenden Gott hat. Deshalb auch der Titel von der Kirchenkrise zur Gotteskrise. Im Titel selbst ist das noch mit Fragezeichen gestellt worden. Im Laufe der Vorbereitung habe ich mir gedacht, das Fragezeichen kann ich mir ersparen. Ich möchte zunächst einmal beginnen. Ich habe hier auch PowerPoints vorbereitet. In der Zahl sind es 28, damit Sie wissen, wann es zu Ende geht und man wieder irgendwie in die Höhe kommen kann. Hat ja auch manches Mal seine Bedeutung. Ich möchte beginnen mit dem Zusammenhang von Kindsein und Verführtsein oder verführt werden, der Gefährdung, die dem Kind von seiner Konstitution her unausweichlich zugelastet wird. Wenn man Schwächezeiten durchlebt, mir hat das einmal ein Redakteur gesagt, dann liest man mitunter ganz gern Friedrich Nietzsche. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es kommt immer wieder vor und auch bei mir selbst. In theologischer Schwächezeit Friedrich Nietzsche zu lesen, hat einen gewissermaßen reinigenden Vorteil darin, dass Nietzsche mit einer unglaublichen Härte Diagnosen in Bezug des Glaubens und der Theologie stellt, die man sonst wo kaum liest. So auch in diesem Zusammenhang. In der Vorrede zu Jenseits von Gut und Böse setzt Nietzsche zunächst einmal hin, mit Platon sei, Zitat, der schlimmste, langwierigste und gefährlichste aller Irrtümer gekommen, nämlich Platons Erfindung vom reinen Geist und vom Guten an sich. Er nennt das, sehr sinnig, einen Dogmatiker-Irrtum, der ins Christentum eingewandert ist und den Kampf gegen diesen Irrtum zum, Zitat, Kampf gegen den christlichen Druck von Jahrtausenden macht, denn Christentum ist Platonismus fürs Volk. Das ist eine bekannte Redewendung, die Nietzsche bringt, die späterhin auch in der Literatur wieder aufgenommen worden ist, etwa von Tadeusz Borowski, der aus der Perspektive seiner Lagerzeit im KZ von Auschwitz meint, Platon sei nichts als Lüge. Denn das, was als Schönes, als Reines, als Gutes verklärt wird, finde in Wirklichkeit nicht statt. Die gesamte Zivilisation lebt von den Unterdrückten, die im Schweiß ihres Angesichts und nicht nur in diesem Schweiß, sondern auch unter Aufgabe, unter erzwungener Aufgabe ihres Lebens Zivilisation hervorbringen. Und er schließt, von uns wird niemand wissen, Dichter, Advokaten, Philosophen, Priester werden uns niederschreien. Sie werden Schönes, Gutes und Wahres schaffen. Sie werden eine Religion erschaffen. Auch das steht unter dem Zeichen Platons. Platon als Lüge, als eine bewusste Abspaltung des geistigen vom körperlichen Leben, hat schon zu Zeiten Platons selbst eine Auswirkung gehabt, die nämlich genau darin bestand, dass der Körper des aufwachsenden Knaben dem geistigen Erzieher mitunter schutzlos und systematisch ausgeliefert war. Es gibt im platonischen System der Erziehung den Päderasmus, das heißt also den Missbrauch von Kindern in sexueller Hinsicht systematisch. Sokrates ist ein Sinnbild dieses philosophischen Päderasmus, der sich pädagogisch abspielt. Das war ein Päderasmus in einer reinen Männer- und Bubengesellschaft, in der es zum Prinzip des Erziehens gehört hatte, dass der mindest 30-jährige Philosoph dem maximal 18-jährigen Zögling den Geist und seine Schönheit beibringt und sich für die Mühen dieser geistigen Erziehung sexuell schadlos halten kann. Dazu kommt noch, dass diese Gesellschaft unter bewusstem Ausschluss von Frauen funktioniert hat. Wir wissen freilich, dass in dieser Zeit die Päderastie kein Verbrechen, sondern geübte Praxis war. Platon selbst hat sie auch für den Idealstaat ausgeschlossen. Doch dieser Idealstaat blieb bei Platon genauso Gedanke wie das, was in der Darstellung jedenfalls von Nietzsche bei ihm an abgespaltenem Guten und Geistigen wirklich geworden ist. Ich habe diesen Ansatz mit Platon deshalb gewählt, weil er in der Interpretation des Kindes in Philosophie und Theologie bis in die Gegenwart wirkt. Zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist die Schrift von Ferdinand Ulrich, Der Mensch als Anfang. Er entwirft dort eine philosophische Anthropologie der Kindheit, in der es um das Prinzip der Armut des Empfangs geht, als die Bedingung der Möglichkeit seiner Selbstwertung. Alles, was das Kind erfährt, ist reine Gabe, von der er sagt, dass es dem Ursprung, das ist alles irgendwie ein bisschen nebelhaft, aber so ist das in diesen Zusammenhängen, dem Ursprung gegenüber gehorsam bleiben muss. Das führt bei Ferdinand Ulrich zu dem philosophisch vermittelten Gedanken, den er dann mit Therese von Lisieux ausführt, Zitat, dass wir uns als Spielzeug Gottes je neu arm machen lassen und frei werden für die Welt und ihre Forderungen. Die Definition dieser Forderung ist durchaus offen. In theologischer Hinsicht finden wir eine ähnliche Geschichte bei Hans-Urs von Balthasar in seiner letzten Schrift, Wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind. Kindliche Haltung wird bei Balthasar zu einer entscheidenden Haltung christlicher Existenz. Es gilt deshalb, den Menschen in dieser kindlichen Haltung zu formen. Das ist auch das Prinzip der Kirche. Balthasar schreibt ausdrücklich davon, Zitat, dass das innerste mysteriale Wesen der Kirche die Kindlichkeit christlichen Lebens lebendig hält. Hier ist ein neuer Raum für christliche Kindlichkeit. Im kindlichen Empfang der von Christus autorisierten Sakramente, der Verkündigung seines Wortes und der von ihm verfügten Leitung. Lenkbarkeit und Fügsamkeit sind die beiden zentralen Kennworte, die Balthasar für die christliche Existenz einführt und direkt an das Kindsein bindet. Lenkbarkeit und Fügsamkeit zeichnen so gesehen den Christus nachfolgenden Menschen aus. Er ist ein Nachfolger, der, Zitat, auf die Gefügigkeit und den Gehorsam des ewigen Sohnes blickt. Und er darf, Fortsetzung Balthasar, und muss, und es darf und muss der Christ sich des Vorwurfs erwehren, in seiner Kirche als Minderjähriger behandelt zu werden. Auch die immer drohende Versuchung überwinden, die kirchliche Brüderschaft mit einer weltlichen Demokratie zu verwechseln. Das sind alles Motive, die, wenn man es scharf sagt, der Infantilisierung christlicher Menschen nicht nur das Wort sprechen, sondern sie institutional auch einfordern. Das Problem dieser Perspektiven ist ein mehrfaches. Zum einen haben wir bei dieser Form der Interpretation des Kindes im Grunde alle wirklich tragenden sozialen Aspekte außer Acht gelassen. Es ist ein streng individualistischer Blick. Strenger individualistischer Zugriff war immer auch die Voraussetzung für Missbrauch. Zweitens, man spricht hier im Zusammenhang bei Ferdinand Ulrich, sieht man das sehr schön, gibt Anklänge auch bei Balthasar, vom Spielen als einem scheinbar unschuldigen Vorgang im Erziehungsgeschehen. Das ist es nicht. Wir wissen, dass auch das Spielen der Kinder, wenn Erwachsene mit sehr undurchsichtigen Interessen dazukommen, höchst gefährdet sein kann und sie dem Verführtsein aussetzt. Drittens, die Unschuld, die als Prinzip des Kindseins hier angesetzt wird, gilt ja nicht nur für die gleichsam in der Kindhaftigkeit bewahrten, sondern die Unschuld gilt ja auch für die, die kindhaft mit den Kindern spielen, also für die Missbrauchsverbrecher. Man hörte ja immer wiederum, und da gibt es ja so Erklärungsmodelle, die schon angesprochen worden sind, dass die nicht normal sind oder irgendeinen psychischen Schaden hätten. Das trifft für den geringsten Teil der Missbrauchstäter zu. Sie wissen sehr genau, was sie tun und planen das auch strategisch, bis sie an ihr Ziel kommen. Viertens schließlich, es lässt sich leicht nachweisen und wird ja auch hier hin und wieder angesprochen, dass das Ganze von einem dogmatischen System zusammengehalten und gleichzeitig auch legitimiert wird. Die gesamte Kirchentheologie Balthasars ist eine dogmatische Kirchenlehre, aus der diese Formen der Forderung nach Kindlichkeit und Kindhaftigkeit kommen. Steile Machtstrukturen, die radikal autonomiefeindlich sind, verbürgen in dieser Hinsicht zwangsläufig das Kindsein und damit auch das Wehrlossein des aufwachsenden Menschen. Wir haben das letzte Mal schon vom Kardinal kurz angesprochen gehabt, in diesem Zusammenhang die Diagnose, die Josef Ratzinger in Hinsicht auf die Formen des Kindesmissbrauchs von sich gegeben hat, die 68er Gesellschaft als eine Gesellschaft, die so lustgetrieben ist, dass sie sich nicht mehr in der Hand hat. Bei Ratzingers Diagnosen spielen genau dieselben platonischen Voraussetzungen herein, wie wir sie im Bereich der Philosophie und Theologie haben, wie wir sie bei Ulrich und Balthasar gesehen haben. Man sieht hier sehr deutlich, wie ein philosophisches Grundkonzept die Wahrnehmung in Richtung lenkt auf etwas hin, das es so gar nicht gibt. Man interpretiert von Ideologien her und ist gegenüber empirischen Befunden relativ desinteressiert, wenn nicht gleichgültig. Die Klage, die Ratzinger darüber führt, dass in der Kirche gleichsam massenweise die Priester umgefallen sind, weil eine Art pornografische und päderastische Welle über die Kirche gekommen ist, lässt mich in einer Hinsicht sehr ratlos zurück. Und das hat einen dogmatischen Grund. Wenn es wahr ist, dass die Kirche auf einem kräftigen Felsen gebaut ist, der durch die Unterwelt nicht überwunden werden kann, warum vermochte das dann angeblich die 68er-Bewegung? Was ist es um die Stärke ihres hierarchischen Baus, wenn dieser so schnell ins Amoralische absinkt, wenn ein 68er-Lüfter bläst? Und wo ist der Gott dieser Kirche, von dem man über christologische und trinitarische Dogmen sehr genau weiß, wie er seine Kirche hält, im Zustand der Anbahnung dieser Sünden oder dieser Verbrechen? Ein letztes schließlich als Frage hier gestellt: Wo sind die starken Berufungen, die Gott seiner Kirche ständig schenkt, wenn diese starken Leute dann auch in diesen Sog des Missbrauchs hineinkommen? Der Hintergrund, der sich hier zeigt, lässt sich relativ einfach ausmessen und hat einen christologischen. Es gibt im Christentum die einmalige Idee, wie sie in keinem Monotheismus sonst auftaucht, dass der Mensch Gott sein kann. Gestützt ist das durch den Gedanken, dass Jesus als Mensch Gott ist. Dabei blieben Kirchenväter nicht stehen. Hippolyt von Rom formuliert dann als das Ziel jedes Menschen, dass wir alle zu Gott werden. Nicht nur zu Gott kommen, sondern zu Gott werden. Und das entspricht haargenau der christologischen Kurzvorstellung, die Ratzinger in diesem Buch, ja, es gibt Sünde in der Kirche, formuliert. Gott wird selbst Geschöpf, spricht als Mensch mit uns Menschen. Das sind Verknotungen von Gottsein und Menschsein, die in der Missbrauchskrise aufbrechen und dann plötzlich ihr gefährliches Gesicht zeigen. Schon die Formel, die Ratzinger hier anspricht, Gott wird Geschöpf, ist christologisch nicht abgedeckt. Sie ist ein völliger Kurzschluss, der heute als orthodox gilt, aber in Wirklichkeit genau genommen heretisch ist, durch Leute eben wie Ratzinger aber als Orthodoxie aufrechterhalten wird. Es handelt sich hier um eine Identifizierung von Gott und Mensch, die gefährlich wirkt. Um sich das zu verdeutlichen, ist ein ganz kurzer Blick auf Jean-Marie interessant. Jean-Marie hat im Jahr 1944 die Folter durch Nationalsozialisten, fünf sind es gewesen, in Belgien erlebt und überstanden und fragt von hier aus nach diesem Körperereignis: Ist nicht, wer einen Menschen zu wimmernder Todesbeute machen darf, ein Gott oder zumindest ein Halbgott? Warum fragt er das? Das fragt er genau deswegen, weil das Gottsein des Menschen sich über die Vernichtung des Widerstandes definiert. Und das ist genau das Konzept, das wir im religiös verübten Missbrauch erleben. Der Gott, der sich dem anderen gegenüber offenbart und nur Mensch ist, definiert sich über das Zuschandenmachen des Unterworfenen. Das sind Konzepte, die wir im Missbrauchsgeschehen durchaus sehen. Die Kindheit ist so gesehen ein höchst gefährdeter, schöner Anfang. Kindheit ist vielmehr eigentlich eine Geschichte des ständigen Verführt- und Bedrohtwerdens in ihrer Integrität. Das hat Jean-François Lyotard in einem kurzen Essay über die Frage der Kindheit sehr deutlich gemacht. Er bringt den Punkt auf das Entscheidende, indem er sagt, das Verführtwerden des Kindes entsteht genau dort, wo an die Stelle der einzigen Abhängigkeit, die der namenlose Gott ist, repräsentative Figuren treten, die diesen Gott vertreten und sich selbst zum Gott machen. Indem das Kind dem einzigen, wie er sagt, Allmächtigen entwendet wird, in religiösen Institutionen, ist es der Gefährdung real ausgesetzt. Das kann man im Kalkül des Peinigers sehr gut ansehen, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt nicht von der Literatur irgendwo hergenommen, sondern versucht ein bisschen zu systematisieren und zu ordnen, was einem da widerfährt. Man könnte sagen, das ist die These, die sich auch durchführen lässt, der Peiniger macht im sexuellen Missbrauch ein atheistisches Experiment, das ihm gelingt, innerhalb des kirchlichen Raums. Wir wissen natürlich, dass es Missbrauch auch außerhalb gibt, aber das ist eine Sache, die nicht so ins Religiöse weist, wie der Missbrauch innerhalb der religiösen Gemeinschaft von Christen und Christinnen. Das möchte ich über einen achtgliedrigen Pfad machen, dass das irgendwie einen Anklang an religiöse Traditionen findet, ist Zufall. Ich zeichne hier nicht den achtgliedrigen rechten Pfad des Buddhismus entgegen, sondern ich habe irgendwie so lang dahin getan, bis die Geschichte fertig war und dann waren es halt diese 8 Punkte. Wenn man so will, der unedelverbrecherische achtgliedrige Pfad des Missbrauchs. Erstens, der Missbrauchstäter sucht bewusst, an wen er sich wendet. Das passiert nicht, das unterläuft nicht irgendwie aus einer billigen Lust oder einem Notstand, sondern das sind bewusste Zuwahlen. Hier haben wir das Motiv der Erwählung. Diese Erwählung ist von den Erwählten aus völlig undurchsichtig und entspricht im Religiösen genau dem, was Gottfried Bachel den Prädestinationsterrorismus Augustins genannt hat. Das ist ein sehr scharfes Wort, deutet aber auf das Richtige hin. Du bist erwählt und weißt nicht, wieso. Allein die Wahl der Gnade hält dich am Leben. Das liefert den künftig Gepeinigten, dem Missbrauchstäter aus. Und das ist ein eindeutig religiöses Konzept. Zweitens, es gehört zu dieser Form der Erwählung von selbst der Vorgang der Isolation des erwählten Menschen. Ein Missbrauchstäter kann nicht viel Gemeinschaft brauchen, sondern er führt den Erwählten immer in eine Art wüstenhafte Einsamkeit hinein und sondert ihn ab. Er macht ihn für andere unverfügbar auf dem Weg des Gefügigwerdens für den Missbrauchstäter. Es geht hier um Auswahl, es geht um besondere Nähe. Diese besondere Nähe wird häufig in diesen Konzepten, und ich habe das selbst erlebt, mit religiösen Metaphern umschrieben. Das ist einigermaßen unausweichlich. Drittens, es gibt diesen furchtbaren Spruch, der hier Praxis wird: Bist du nicht willig, brauche ich Gewalt. Heißt hier, es gehört in das Kalkül dieses atheistischen Experiments, weil es ja nicht von selbst evident ist, auch ein 12-Jähriger glaubt keinem Mann, dass er Gott ist, dass Einschüchterung und Gewalt den Betroffenen zurüsten, und zwar bewusst. Die Unheimlichkeit des Peinigers steigt im Maß der Zudringlichkeit, und die Zudringlichkeit wird über Gewalt vermittelt, in einer ausweglosen Form. Es gibt Drohungen, es gibt Gewaltsetzungen, und diese Gewalt und Drohung soll eine Art Zaun um das Geschehen bilden, das künftig nur diese beiden teilen soll. Formen davon gibt es vielfältige, das läuft über Erpressungen, das läuft bis hinein auch in Beichtstuhlgespräche, die ich auch miterleben musste, wo man nach Unsittlichem gefragt wird und eigentlich nicht weiß, was das in diesem Zusammenhang tun soll. Viertens, das ganze Gefüge hat einen mitunter gut erkennbaren religiösen Unterbau, der einem auch vermittelt wird. Es gehört durchaus in meine Erinnerung, die später dann in der theologischen Reflexion nochmal aufgetaucht ist. Ich habe dann auch verstanden, warum ich den Hebräerbrief in vielen Passagen überhaupt nicht leiden kann. Der Hebräerbrief taugt für religiöse Unterweisung, die den Unterworfenen gefügig machen kann, durch Ansinnen, die hoffentlich im Hebräerbrief ganz anders gemeint sind. Hier aber eine Art Thematik annehmen, die dem durchaus religiös gebildeten, zu seiner Zeit religiös gebildeten Jugendlichen unausweichlich werden. Hebräer 12, 4, 8 hat den Text: Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet und ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtet werdet. Gott behandelt euch wie Söhne, denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es doch bisher allen ergangen ist, dann wärt ihr keine legitimen Kinder, ihr wärt nicht seine Söhne. Das ist ein Zusammenhang, der im Hebräerbrief anderen Kontext hat, aber in den Erfahrungen, die man hier macht, eine eindeutige Botschaft bereithält. neben der Metapher, die hier auftaucht und die auch im Missbrauch eine Rolle spielt, du wirst mein Sohn sein. Das ist eine Herstellung einer unmittelbaren Zugehörigkeit, der man so wenig entkommt wie der religiösen Botschaft, dass man als Geliebter gezüchtigt werden muss. Da ist wirklich dann nicht weit zu den Katastrophen, die dann sadomasochistisch ablaufen. Von da aus ist es selten ein weiter Sprung zum Kreuz und zum Kreuztragen, dass am meisten die den anderen anempfehlen, die vom Kreuz kaum eine Ahnung haben. Man soll, Hebräerbrief 12,2 wieder, auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Der Gewalttäter übersetzt das haargenau in das Verhältnis zwischen sich und seinem Erwählten und pflastert den Weg zu seiner Freude mit der Peinigung des Unterworfenen. Hier wird Gottspiel real, und zwar ganz real, unausweichlich real, körperlich manifest. Den Rest von Unsicherheit, den der Unterworfene mit sich trägt, löscht dann Denunziation aus. Es gehört zu den furchtbarsten Erfahrungen, die man in diesem Zusammenhang behält, dass Denunziation und Gerücht die vorhin angesprochene Isolation sozial absichern. Denn das ist eine Grunderfahrung, bei der Denunziation und beim Gerücht kennt man nicht, wer es in Gang bringt. Man kennt nur den, der es thematisiert, nämlich den Peiniger. Die das vom Stapel lassen, bleiben unbekannt. Man hat keine Adressaten mehr, man hat kein Gegenüber mehr, sondern man ist in einer diffusen Welt, in der alles gegen einen steht und das Gerücht die Dominanz bekommt. Die Botschaft, die hier auftaucht, ist radikal auf den Unterworfenen bezogen. Du bist völlig allein, du bist ein Nichts und du gehörst nur zu mir. Helfen wird dir kein Gott, sondern nur der Gott, der dich über Züchtigung und Missbrauch in die Höhe zieht. Siebtens, an dieser Stelle geht das Kalkül des Peinigers auf. Er setzt ins Werk, dass es keinen Gott geben wird, der dem Unterworfenen hilft. Und ich habe so im eigenen Umkreis, vor allem auch im Zusammenhang der paar Internatsschüler, mit denen ich auch als Jahrgangsgleicher zu tun hatte, gemerkt, dass das alles bei uns so hängen geblieben ist. Uns hat kein Gott geholfen. Der Peiniger ist der einzige Gott, demonstriert das über den Missbrauch und macht das mit der Sicherheit eines jeden Verbrechers, dass er nicht erwischt wird. Und zwar nicht einmal von Gott, weil er diesen Gott nicht nur für sich abgeschafft hat, sondern auch in diesem Beziehungsgefüge effektiv beseitigt hat. Es gab keine Hilfe. Das, was den Missbrauchten geholfen hat, war keine Intervention durch Gott, sondern ein ganz banaler Vorgang. Wir wurden älter, wir wurden kräftiger und irgendwann erreichten wir die Körperhöhe des Peinigers. Das waren dann die Zeiten, wo sie abgelassen haben. Kein Gott hat uns herausgeholfen, sondern wir selbst, indem wir einfach aufgewachsen sind und das Glück gehabt haben, in meinem Fall, trotz kleiner Eltern höher zu werden als der Peiniger. Wenn ich so wie meine Mutter 1,58 Meter geblieben wäre, wären die Karten schlechter gestanden. Achtens, man kann von daher sagen, dass der sexuelle Missbrauch im Rahmen von religiösen Systemen, wie es die katholische Kirche ist, eine ins Werk gesetzte Blasphemie ist und nichts als das. Das ist nicht eine Sünde, sondern das ist ein kapitales Verbrechen im Zentrum des Christentums. Blasphemie dadurch, dass ein Mensch sich durch Gewalt und Ausbeutung zu Gott macht und in seinem Gottsein das Geschick des anderen dominiert. Und hier komme ich kurz an eine Stelle, die tief mit dem Christentum und seiner Selbsterfassung zusammenhängt und mich nochmals an diese Frage zurückbringt, die ich vorhin gestellt habe. Das Christentum hat ja eine Gestalt, in der Gott und Mensch eins sind. Es lässt sich ganz gut zeigen, dass das eine Idee ist, die sich nicht unmittelbar im Neuen Testament findet und dort entwickelt ist, sondern in der Aneignung biblischer Botschaft und ihrer Umschreibung im Laufe von Jahrhunderten durch Heidenchristen hervorgebracht wurde und dann auch ins Dogma gegossen wurde. Wir haben im Neuen Testament eine solche Identifizierung nicht vorliegen. Was wir hier an Entwicklung sehen, zeigt etwas am Christentum selbst an, und da bin ich jetzt bei einem entscheidenden Punkt, wo es wirklich auch nicht nur um eine institutionelle, sondern um eine radikale Umkehr im Bereich der Lehre gehört. Wir reden uns heute irgendwie den Mund heiß vor lauter Liebe zu jüdischen Menschen, dass wir ja einen Juden als Grund haben und irgendwie ohne dies alle lieb haben, die jüdisch sind, haben aber gleichzeitig eine Lehre, die das völlig ignoriert. Wir brauchen hier eine radikale Umkehr, um innerkirchlich, innerchristlich diese furchtbare Idee des Gottseins eines Menschen radikal zu sistieren und als Ziel gleichsam des Menschen, seines Aufwachsens auszugeben, das, was eigentlich allgemein das Beste ist, die Menschwerdung des Menschen zu fördern. Das Unfassliche, das in diesen Peinigungsgeschichten durch das Gottspiel des Missbrauchstäters entsteht, ist also so gesehen ein echtes fundamental theologisches Problem, weil es Gott in der Aufsaugung in der Menschengestalt gleichsam sistiert und dem Unterworfenen kundgibt, du bist nicht nur ohne Gott, du bleibst auch ohne Gott. Und das ist etwas, das kann einen manches Mal wirklich zur Verzweiflung treiben oder, wenn man Glück hat, zur Theologie. Manche haben das auch tatsächlich so gemacht. Die haben dann versucht, dass sie im Nachgang zu diesen Geschichten irgendwie eine Art Versöhnung mit sich selbst gesucht haben, indem sie dann die religiösen Gefilde wieder aufgesucht haben. Das, muss ich sagen, war bei mir deshalb nicht der Fall, weil mir außer Theologie mit oder ohne diesen Voraussetzungen nichts anderes eingefallen ist. Das war irgendwie so im Gefälle. Aber es gab durchaus Leute, die das dann als eine bewusste Lebensform aufgesucht haben, um sich mit diesen Dingen irgendwie in Versöhnung zu setzen oder ins Einvernehmen zu bringen. Sie haben eine Art Exodus versucht, der unterschiedlich angesetzt worden ist. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel einer Ordensfrau kurz bringen. Die betreffende Ordensfrau hat als 37-Jährige im Jahr 1998 ein Interview gegeben, das dann auch veröffentlicht worden ist in einem von Wunibald Müller herausgegebenen Sammelband. Und hat davon gesprochen, dass sie in einen Orden gegangen ist, um, wie sie sagt, die klaffende Wunde des Missbrauchs zu heilen. Und macht dann im Orden eine Erfahrung, die ihr wie eine Art Zugabe zu diesem Missbrauch in anderer Form wiederum hochkommt. Sie schreibt: Ich war enttäuscht und aufs Neue verletzt, weil ich als Frau in der Kirche um meinen Wert und meine Daseinsberechtigung als vollwertiges Mitglied kämpfen musste. Ich war in einem Frauenkloster von sichtbaren und unsichtbaren Männern umgeben, die alle vorgaben zu wissen, was für mich, uns gut sei. Ja, ich fühlte mich wieder missbraucht und benutzt. Zur gleichen Zeit findet jetzt im Priesterseminar eine Dialogveranstaltung statt zur Rolle der Frau in der Kirche. Das ist irgendwie eine interessante Konvergenz. Diese 37-jährige Frau hat nach dieser Erfahrung beschlossen, den Orden zu verlassen und gekämpft mit dem Problem, das viel nachgeht, nämlich einen Treuebruch in Bezug auf die Gelübde begangen zu haben. Sie fand dann irgendwie psychotherapeutisch begleitet und auch religiös sich weiterentwickelnd dazu, dass sie das Bild eines lebendigen Gottes entwickelt hat, von dem sie sagt, er spricht zu ihr, ich will, dass du lebst. Sie dankt deshalb Gott dafür, dass sie geschaffen ist und in ein neues Leben gefunden hat. Die Versöhnung innerhalb dieses Konzepts war für sie im Sinn einer Haltung innerhalb des Ordens nicht möglich. Ein anderes Beispiel ist ein Mann, der dann Schwierigkeiten gehabt hat, überhaupt noch zu beten und vor allem auch nicht mehr willens war, sich irgendwie Gebetsanleitungen von außen geben zu lassen. Die Schwierigkeiten haben sich dann vor allem im Bereich des Vaterunsers abgespielt. Ich werde darauf dann noch kurz zu sprechen kommen. Kommt damit zum vorletzten Punkt, Gotteskrise. Der Film Gelobt sei Gott, Grâce à Dieu, der vor kurzem in den Kinos angelaufen ist, hört mit einer Schlussszene auf, die genau diesen Dialog bringt. Ein Jugendlicher, 16-, 17-Jähriger, kommt am Morgen heim, um sich niederzulegen. Das heißt, es war also wieder Wochenende und er musste irgendwie die Nacht ausnutzen. Am Tag passiert ohne dies nichts Gescheites, da sind die Erwachsenen munter. Kommt also da irgendwie nach Hause und trifft im Eingangsbereich der Wohnung noch auf seinen Vater, hängt da sein Gewand auf, geht dann Richtung offenbar Schlafzimmer oder Studiotür hinten, wie das ist, dreht sich dann nochmals um und sagt, Papa, Antwort ja, glaubst du noch an Gott? Das ist die letzte Frage des Films. Es gibt darauf keine Antwort. Beide gingen auseinander und der Film endet dann mit einem großen liturgischen Bild. Das ist deshalb so eindringlich, weil das, was in diesen Geschichten des Missbrauchs ausgelöst ist, nicht nur eine, wenn man will, jetzt seelische Wunde verschiedenen Grades erzeugt, sondern eine religiöse Versehrung, die man durch kein Wohlwort und mit Sicherheit nicht durch dogmatische Formeln heilen kann. Problematisch werden diese Wunden dann immer wiederum auch aufgerissen dadurch, dass man Menschen in Gebetsvollzüge hineindrängt oder hineinzieht, wie das auch im Film des Anfangs schön sichtbar wird, mit denen sie sich nichts anfangen können. Beispiel Vater Unser. Wenn die Vatermetapher durch solche wirklich massiven Körpererfahrungen bedrückend wirkt, dann wird das Vaterunser als Gemeinschaftsgebet vielleicht noch angeleitet durch eine väterliche Figur zum großen Problem. Damit verbunden auch die Bitten, die dort und in weiteren Bereichen dann in späterer Folge des Vaterunsers formuliert werden. So formuliert das einer vom Missbrauch Betroffenen, auf den ich mich vorhin bezogen habe. Ein schwieriger Satz ist für mich der Absatz aus dem Vaterunser, dein Wille geschehe. War es Gottes Wille, was dieser Heilleiter mit mir gemacht hat? Wenn ja, dann möchte ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn also aber nein, warum ist es trotzdem passiert? Was ist dann mit der angeblichen fürsorgenden Liebe Gottes? Für mich gibt es dann nur einen Ausweg aus diesem Dilemma, nämlich dass dein Wille geschehe mit mein Wille geschehe gleichzusetzen. In ähnlicher Weise hat sich auch mein Gottesbild gewandelt. Ich kann nichts mehr anfangen mit einem Gott, der irgendwo in welcher Form auch immer ist und mir durch Gebote oder gar durch die Kirche sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich will mir von der Kirche im Bedarfsfall immer Gott vorschiebt, nichts vorschreiben lassen. Ich will Gott nicht als eine Autorität außerhalb von mir haben. Ich will lieber auf meine innere Stimme hören, weil ich Angst davor habe, dass irgendwer von der Institution Kirche oder ihrer Repräsentanten im Namen Gottes oder seiner angeblichen Gebote was von mir verlangt, wodurch ich aber nur ausgenutzt und missbraucht werde. Ich habe begonnen, Gott ganz tief in mir zu suchen. Ich glaube, dass Gott nur das von mir will, was ich ganz tief in mir drin auch selber will. Vielleicht schaffe ich es so, wieder Vertrauen zu mir selbst finden zu können. Was hier angesprochen wird, ist eine Stellungnahme, die, glaube ich, den meisten sehr gut nachvollziehbar ist, auch wenn sie problematisch ist. Sie hat eine problematische Seite, die genau darin besteht, dass der Gepeinigte im Grund formal genauso wie der Peiniger Gott in sich identifiziert. Er wiederholt hier gewissermaßen in religiöser Hinsicht das, was er am Peiniger erfahren hat, macht es sich aber zu eigen. Das ist eine hochproblematische Geschichte. Das Zweite, was man darin erkennen kann, und das ist das für mich wesentlich wichtigere Motiv, ist, dass mit dieser Wendung, er will Gott nur noch in sich finden, eine radikale Form von Autonomie allen Institutionen gegenüber formuliert wird, die dieser Mann, wenn man so will, durch Gott abgesichert und garantiert sein lassen möchte. Eine radikale Form von Autonomie, die kein Gebot, kein Gesetz, keine Forderung und kein Dogma mehr überspielen darf. Das ist die zweite Schicht dieses Gott in mir. Es geht um die wirkliche Autonomisierung, um die eigene Verantwortung, die sich nicht mehr anderen ausliefern muss und darf, um zu wissen, was sie tun soll. Damit ist ein ganz entscheidender Punkt erreicht, der schon auch vorhin angesprochen worden ist, wogegen sich dieser Zeuge seines eigenen Missbrauchs, den er erlitten hat, wehrt, ist gegen nichts anderes als gegen eine dogmatische Vorschreibung dessen, was geglaubt und getan werden muss, mit unfehlbarer Gewalt. Die religiöse Unterwerfung lässt sich von hier aus als etwas erkennen, das im Prinzip durch grundlegend dogmatische Haltung und deren Verrechtlichung angebahnt wird. Man gehört einer Institution zu, die darüber bestimmt, was zu denken und wie es zu vermitteln ist. Insofern ist das genau die Basis, auf die man hier im Bereich der Theologie stößt. Wir haben einen Umgang mit Traditionen geschaffen, der so abgesichert ist gegen Einspruch, dass in ihm vieles, vielleicht sogar alles möglich wird, was auch den Menschen zuschanden macht. Wiederum haben wir hier im theologisch-theoretischen Bereich den gleichen Vorgang wie im Bereich des Peinigers. Das Ganze steht in der Gefahr, dass es vergötzt wird, dass Wendungen, die durchaus geschichtlich kontingent und in diesem Zusammenhang auch sinnvoll gewesen sind, zu einem Absoluten gemacht werden, über das dann alles darüber gebogen wird. Darüber biegen heißt also auch geistige, geistliche und manches Mal auch direkt physische, zumindest religiöse Gewalt anzuwenden. Das ist göttlich verstiegen. Das ist im Grund ein Akt auch der Blasphemie. Es ist eine Totalisierung, von der her dann Leute, die sich mit der nationalsozialistischen Zeit beschäftigt haben, einen sehr unguten Zusammenhang zwischen katholischen Ansprüchen und nationalsozialistischen Ansprüchen gesehen haben. Adorno in Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Nicht umsonst ist Katholizismus nur ein griechisches Wort für das lateinische Totalität, das die Nationalsozialisten realisiert haben. Das kann man dann noch unterlegen mit Erziehungsbeobachtungen, die man etwa bei Thomas Bernhard findet. Die Erziehungsmethoden in der Nazizeit haben sich von denen danach nicht unterschieden, nur das Kreuz ist etwas verändert worden, man hat ihm die vier Krücken abgenommen. Ich komme zum Schlusspunkt, den ich irgendwie umschrieben habe, mit Gott im Nicht, mir ist nichts Gescheiteres eingefallen. Ich habe lange nachgedacht, aber es hat mich keine Inspiration erreicht. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich Anleihe genommen bei einem nach wie vor lesenswerten Jesuiten, Karl Rahner. Das Erschrecken über die Abwesenheit Gottes in der Welt, das Gefühl, das Göttliche nicht mehr realisieren zu können, das Bestürztsein über das Schweigen Gottes, über das Sich-Verschließen Gottes in seine eigene Unnahbarkeit, über das sinnleere Profanwerden der Welt, über die augen- und antlitzlose Sachhaftigkeit der Gesetze der Welt bis dorthin, wo es doch nicht mehr um die Natur, sondern um den Menschen geht. Diese Erfahrung, die meint, sie müsse sich selbst theoretisch als Atheismus interpretieren, ist eine echte Erfahrung tiefster Existenz, wenn auch eine falsche Interpretation teilweise damit verbunden wird, mit der das vulgäre Denken und Reden des Christentums noch lange nicht fertig geworden ist. Diese Diagnose in einem kurzen Satz von Karl Rahner hier zusammengefasst, ist eine, die bis heute gilt. Man hat eher den Eindruck, wenn es wirklich um die Frage nach Gott angesichts der kollektiven und individuellen Katastrophen dieser Zeiten geht, stammeln wir alle in kindhaftem Gehorsam irgendetwas zusammen, das kaum bedeutsam ist. Es geht deshalb um anderes. Es geht nicht um die Rechtfertigung Gottes angesichts des Leidens. Wir wissen spätestens seit 200 Jahren, dass das chronisch misslingt. Es geht um etwas, das man möglicherweise von der Tradition Jesu, die die jüdische Tradition ist, besser lernen kann als von der griechisch-platonischen des Christentums. Nämlich Gott gleichsam im Nicht all dessen zu gewahren oder sich darauf zuzubewegen, was uns als Widerfahrnis im Guten wie auch im Schönen zustößt. Das ist alles nicht Gott, sondern Geschaffenes, in dem wir uns bewegen. Von hier aus auf Gott zu schließen, ist sehr waghalsig und zielt meistens in die falsche Richtung. Wer weiß, wer oder was Gott ist, weiß fast immer zu viel und weiß meistens das Verkehrte. weil damit Identifikationen auftauchen, die totalitären Charakter annehmen. Ein Blick in Israels Geschichte zeigt gerade das Gegenteil. Wir haben schon in der hebräischen Bibel eine Abfolge von Deutungen, die immer wiederum notwendig geworden sind, weil die bisherigen nicht funktioniert haben. Israel ist so gesehen eine antidogmatische Existenz, die durch ihre Offenheit eine Lebendigkeit über 4000 Jahre bewahrt hat, die das Christentum erst einmal zustande bringen muss. Aufziehende Katastrophen haben Israel in der Tradition immer gelehrt, Dinge neu zu schreiben, neu zu verstehen und haben vor allem das Volk daraufhin gelehrt, dass sie aus Gott kein Bild und keinen Namen formen dürfen, den sie sich irgendwie gefügig machen. Solche Einsichten haben wir auch im Neuen Testament. Das Ende des sogenannten irdischen Weges Jesu ist kein himmlisches Hochzeitsmahl, sondern das Kreuz auf Golgatha. In seinem Gespräch mit Pilatus, wie es bei Matthäus überliefert ist, dass, wenn er wollte, er den Vater um 12 Legionen Engeln bitten könnte, die kommen, um das Ganze irgendwie zu erledigen, ist ein Gespräch der Vergeblichkeit. Die 12 Legionen sind nicht gekommen, man fragt sich, warum er nicht darum gebeten hat. Es gibt einen Haufen theologische Antworten, es gibt keine, die überzeugt. Denn dann wäre die Geschichte so geordnet worden, dass wir Klarheit hätten und wir hätten nicht die 2000 Jahre seit hier irgendwie weitermachen müssen. Das sind massive Zeichen, dass jede Vorstellung von Gott im Laufe der Zeit zerbricht, weil sie den Erfahrungen nicht standhält. Es geht hier anders gesagt um eine radikale negative Theologie, die nicht im Interesse eines Atheismus betrieben wird, sondern im Interesse eines Gottesglaubens, der angesichts der Katastrophen lebendig bleiben kann. Und dafür gibt es doch genügend Zugänge in der biblischen Überlieferung, die wesentlich weiter ist als das, was wir als dogmatisches Lehrgut formuliert haben. Nur drei Beispiele. Wir haben etwa den Psalm 38, der in einer sehr dichten Weise das Drama beschreibt, dass der verlorene Gott für einen verstummten Menschen ist. Dieser Mensch hört nicht auf zu beten, aber er hört auf, sich Gedanken zu machen, dass ohne dies am Schluss alles gut gefügt wird. Er betet aus dem Abgrund, wenn man es in der Metapher sagen will, er betet in den Abgrund und erwartet keineswegs ein Echo, sondern gibt das Wort schlechthin preis. Psalm 38. Ein anderer Psalm, der mir auch irgendwie sympathisch geworden ist, ist der Psalm 58. Wenn man ihn liest, dann bekommt man irgendwie auch das Gefühl, was es heißt, sich einmal wehren zu wollen. Hier ruft ein betender Gott an gegen korrupte Urteile und was halt sonst so in öffentlichen verbrochen wird, bittet Gott dann, den Gegnern die Zähne auszubrechen und die Kiefer einzuschlagen. Das ist irgendwie ein bisschen eine Don Camillo-Variante später dann geworden. Hat aber, und das ist das Interessante, eine Art Zusicht auf den Prozess der Zeit, der das Seine auch fügen wird. Es geht hier nicht direkt um eine Intervention Gottes, sondern es geht um eine Art Verlässlichkeit der Schöpfung, so wie ich das lese, die ihre Dinge fügen wird, auch wenn sie am Schluss dann abbricht. Schließlich der Psalm 58, ein Psalm, der mit einer Gott hingesagten Resignation endet, die in der Einheitsübersetzung viel zu schön übersetzt ist, weil sie im Hebräischen wirklich radikal reduziert ist, der Begleiter, der Bekannte, Finsternis. Das letzte Wort eines Gebets. Das ist jetzt nicht gut für Hochzeit oder für irgendwelche großen Feiern. Große Feiern. Es ist aber ein Gebet, das genau die Möglichkeiten anzeigt, angesichts der Nichterfahrung Gottes am Beten und am Leben bleiben zu können. Die großen Geschichten von den Siegern sind weithin zerfallen. Die biblische Überlieferung ist dafür ein beredtes Beispiel. Geblieben ist aber immerhin so etwas wie eine beschädigte Hoffnung, die sich in den einzelnen Texten auch kenntlich macht. Und ich möchte das am Schluss jetzt zusammenfassen, was das in Bezug auf die von dieser Perspektive aus gemeinte Frage nach Gott bedeuten kann. Gott im Nicht kann hier bedeuten, dass Rettung nicht zum Thema einer irgendwie konstruierten Heilsgeschichte wird, sondern zu einem Thema jenseits von Zeit und Welt, weil man die blasphemischen Pervertierungen der Zeit nicht heiligen darf. Das ist eigentlich ein menschliches Gebot. Rettung ist jenseits von Zeit und Welt. Ein zweites, wenn Gott gleichsam ihm nicht thematisiert wird als eine Wirklichkeit, über die wir nicht verfügen können, dann gibt es auch innerweltlich keine ihn darstellende Repräsentanz, die das in adäquater Form tut. Das heißt auch für die Kirche, Kirche kann sich in ihrer Wirklichkeit auch als katholische nicht direkt von einem Willen Gottes ableiten. Das ist nicht nur theologisch nicht möglich, es geht historisch auch nicht und es geht aufgrund der akkumulierten Geschichte der Kirche auch praktisch nicht. Kirche ist demgegenüber eher eine fragile Gemeinschaft von Menschen, die versuchen, Wege zu gehen und vor allem auch Traditionen zu hüten, die offener sind als das, was wir jeweils ins Wort fügen können. In dieser Hinsicht ist es ganz wichtig, dass die Kirche das kollektive Gedächtnis biblischer Schriften überliefert und diese sind wesentlich entscheidender, als was wir an Lehrsätzen akkumuliert haben. Die sind äußerst reduziert und in der Sache manches Mal wirklich in hohem Maße zweifelhaft. Drittens habe ich jetzt im Grunde schon angesprochen, Kirche, das war schon der dritte Punkt, Kirche viertens ist keine gottgleiche Societas Perfecta. Dieses Bild des 19. Jahrhunderts hat schon im 19. Jahrhundert nicht gestimmt, war dort eigentlich ideologisch durchwachsen, vor allem durch Pius IX, ist aber mittlerweile eigentlich nur mehr eine, wenn man sie heute beschwört, anachronistische Metapher. Kirche hat auch keine unfehlbaren Wahrheiten. Ich weiß, dass dafür in den 70er Jahren Hans Küng den Lehrstuhl verloren hat. Er hat aber trotzdem recht gehabt. Und zwar nicht, weil er den Lehrstuhl verloren hat, sondern weil er hier genau auf den Punkt hingewiesen hat, der doch in jeder Sprache auch auf der Basis des vierten Laterankonzils vollziehbar ist. Alles, was wir sagen, hat einen unendlichen Abstand in Bezug auf Gott, den wir meinen. Analogia entis, 1215 Dogma geworden, das vergisst man dann manches Mal, wenn man die Unfehlbarkeit argumentiert. Kirche hat keine unfehlbare Wahrheit in sich. Oder die Wahrheit, die sie behauptet, Gott gehört nicht ihr. Er ist außerhalb von ihr, er ist über ihr. Nicht in ihr, wie man gleichsam eine Seele in einem Menschen versucht zu finden oder ähnliches mehr. Was hat Kirche zu hüten? Kirche hat zu hüten die Pluralität von Überlieferungen, die Pluralität von Glaubenstraditionen, die Pluralität von Gebetstraditionen. Wenn man das vereinseitigt, dann nimmt man die Breite christlichen Lebens weg. Kirche hat mit der Pluralität vor allem auch die Randexistenzen zu hüten und ihnen einen Platz im Zentrum gegeben. Das heißt auch, diejenigen zu hüten, die zu Gott nicht mehr finden in der Zeit und trotzdem glauben. Beispiel Israel. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die großen Propheten irgendwie im Kanon der Schriften vorkommen. Die Propheten waren zu ihrer Zeit nicht Repräsentanten des Zentrums, sondern Randexistenzen. Es gehört zur Größe Israels, dass sie diese verkannten Randexistenzen in das Zentrum ihrer Überlieferung geholt haben, weil sie gegen das sichere Gottwissen und die entsprechende Praxis gesprochen haben. Ihnen war völlig egal, was man von Gott denkt, diesen Propheten. Ihnen war wichtig, dass Menschen so handeln, dass in ihrem Handeln von diesem abgründigen Gott überhaupt noch etwas erkennbar wird. Das macht den Glauben Israels aus und darüber kommt auch der christliche Glaube mit nichts hinaus. Die kirchliche Hierarchie ist also so gesehen im Zug der Zeit unterwegs. Sie ist nicht unveränderbar, sie hat ihre geschichtlichen Zufälligkeiten, mit denen sie zurechtkommen muss. Das ist heute auch ganz wichtig zu sagen, wenn es um die Frage geht, Frauenpriestertum. Wenn man sagt, Jesus hat nur Männer als Priester eingesetzt, ist das ein Argument, das kein Argument ist, sondern ein Stehsatz, der völlig unverstanden etwas behauptet, was sich nicht argumentieren lässt. Christus hat auch keine Priester eingesetzt und doch gibt es sie. Ein weiteres, vorletztes, angesichts dieses Gottes gilt es, alle Formen der Kindlichkeit als Voraussetzungen fürs Erwachsenwerden zu schützen, zu fördern und aufzuheben. Christsein heil oder Christinsein heute heißt nicht, kindlichen Gehorsam irgendwelchen Institutionen zu schulden und zu praktizieren, sondern Christsein heute heißt, aufrecht erwachsen standzuhalten dem, was alles gegen einen Glauben an Gott spricht. Und das ist eine ganze Menge. Da braucht es aufrechte Gestalten und nicht irgendwelche, die sich kindlich an irgendetwas anhängen. Schließlich zum Schluss. Bilderlosigkeit und Namenlosigkeit sind ganz starke Konzeptionen der Überlieferung Israels. Sie gehören auch in das Zentrum des Christentums hinein. Der Satz, den man immer wieder hört, dass Gott sich in Christus ein Bild gegeben hat, ist falsch. Christus ist nicht das Bild Gottes, sondern Christus ist der entscheidende Zeuge Gottes für die christlichen Gemeinschaften. Das ist seine Substanz, das ist seine Einmaligkeit. Darüber hinaus ist eigentlich theologisch nichts zu sagen. Gott im Nicht heißt auch, Gott wird nicht verfügbar durch nichts, auch nicht durch Sakramente. Es gibt ja diese seit dem Mittelalter herkommende These, dass das Sakrament das bewirkt, was es besagt. Wir sind über diese Auffassungen aristotelischer Sicherheit hoffentlich hinausgekommen. Sakramente sind keine Bestandsverwaltung Gottes. Ihr habt das einmal gehört vom Waldviertler Pfarrer. Der Augenblick der Wandlung ist der Augenblick, in dem Gott dem Priester gehorchen muss. Das ist weder fromm noch gescheit, sondern es ist Unsinn. Sakramente sind keine Bestandsgaben, sondern sie sind Formen echter Feier von Hoffnung in bestimmten Lebenssituationen, dass das Leben in diesen Etappen nicht der Sinnlosigkeit gehört, sondern Gott jenseits von Zeit und Welt. Als Hoffnungsfeiern kriegen Sakramente einen Zug drauf, der anregend wird, der mitnimmt. Als Bestandsfeiern ja, geht man manches Mal gar nicht mehr hin, weil man das seit 30 Jahren kennt. Gott im Nicht, Bilderlosigkeit, Namenlosigkeit. Ich möchte ganz an den Schluss etwas setzen von einem Ihnen sicher nicht bekannten Dichter, Abraham Sutzkäfer. Ein paar Lachen wissend, das sind die, die manchmal bei mir Vorlesungen hören und immer mit dem Gleichen behelligt werden. Das sind dann immer die Zeichen, dass es Zeit wird, überhaupt aufzuhören. Abraham Sutzkäfer war einer, der 3 Jahre Wilner Ghetto hinter sich gebracht hat und dort wirklich gegen den Widerstand gedichtet hat. Unter anderem ein Kol Nidre, ein Gesang, der zum Yom Kippur, dem höchsten Feiertag im Herbst des Jahres, angestimmt wird. Auf verbrannten Lippen, bei Jung und Alt, erstarren die Gebete zu Eis. Das ist etwas, das kann man sich christlich sehr gut zu eigen machen, in diesen Kontexten des Missbrauchs. Und was geschah? Die Erde, sie zerbarst nicht. Die Sonne stürzte nicht herab den Kopf aufs Pflaster. Nur Totenwagen haben uns wie Wolken eingeschlossen, eingeschlungen und fuhren uns dorthin, wo Krähen sich mit Abscheu erhoben und sich wie schwarze Früchte an die gelben Zweige hängten, in Erwartung eines neuen, reichen Festmahls. Das ist eine Welt ohne Gott, die nicht aufgibt, zu Gott zu beten, den Gesang am Versöhnungstag, trotz allem, was dagegen spricht, anzustimmen. In einer ähnlichen Dramatik die Prosadichter, die letzte von allen Blinden. Es geht hier um eine Geschichte in einer Dachkammer, wiederum Horizont Massenvernichtung durch den Nationalsozialisten, in der eine Blinde, man könnte jetzt fast sagen, in letzter Verzweiflung sich gegen Gott aufwirft. Es dürfte offenbar Schabbat sein, der Tag, an dem die Feier der Schöpfung begangen wird. Die Schwester dieser Blinden bringt ihr ein Licht und damit zündet sich nun die Blinde an. Sutzkäfer, über Gassen, Höhlen von Geistern, Sonne, 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 Sonne auf überklebten Scheiben, Sonne auf Gesichtern, Sonne auf Toten, die ihren Tod nicht finden. Menschen, gespalten in 2 getrennte Umrisse, werden wieder eins im rötlichen Glanz ihres Tanzes. Und sie selbst, die Blinde, inmitten flammender Augen, entzündet mit ihrem Tanz die Gassen, entzündet die Stadt, entzündet die Wolken. Bist du blind, mein Gott? Dann nimm mein Feuer. Das ist ein Aufstand gegen die Verzweiflung im Zeichen einer Hoffnung, die nicht mehr sagen kann, auf wen sie zielt, im Sinne eines Objekts. Es ist das ein Aufstand in der Hoffnung, die gleichwohl sagt, das, was ich nicht mehr als Objekt, auch nicht als Subjekt anzielen kann, ist das Einzige, was das beschädigte Leben in dieser Zeit für sie jedenfalls rettet. Das ist große Dichtung, die hier hervorgebracht wird und die mich auch als Theologen in diesen ganzen Umrissen begleitet und inspiriert, mehr als manche dicke Wälzer, die man manches Mal schon kennt, bevor man sie noch gelesen hat. Dankeschön.